Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, meine Frau und ich waren vor kurzem in Rom. Besonders beeindruckend natürlich der Petersdom, davor dieser gewaltige Petersplatz. Und in der Mitte eines großen Ovals steht ein gewaltiger Obelisk und ringsherum, eingelassen in das Pflaster, große Marmorblöcke mit künstlerischen Reliefs, verschiedenen Windrichtungen sind dargestellt. Da wir beide kurz zuvor diesen Thriller Illuminati von Dan Brown gelesen hatten, wo diese Marmorplatten da auch eine Rolle spielen, wollten wir uns das genauer anschauen und sind dann zu diesem Westwind-Relief gekommen. Ponente wird es genannt, West-Ponente. Und an dieses Bild wurde ich erinnert, als ich nachgedacht habe über das Wesen des Heiligen Geistes. Hier sieht man es, eine Gestalt, die pustet, die soll den Wind symbolisieren. Interessant, wie dieses Relief noch genannt wird, dieser Wind, diese Darstellung, Respiro de Dio, Atem Gottes. Der Atem Gottes. Ist das nicht eigentlich die beste Bezeichnung für den Heiligen Geist? Atem Gottes? Und wenn in der Apostelgeschichte, wie wir es vorhin gehört haben, das Kommen des Heiligen Geistes beschrieben wird mit einem mächtigen Brausen, mit einem gewaltigen Wind, dann ist das so, dass wir uns dieses Bild einmal vor Augen halten können. Dieser Wind an Pfingsten, das war tatsächlich der Atem Gottes. Der Atem Gottes, der frischen Wind in das Leben der Jünger brachte, der sie begeisterte. Aber wie wirkt sich der Heilige Geist denn aus? Was sind seine Aufgaben? Nun, auf dem Bild hier von dem Westwind, da sieht man aus dem Mund 5 solche Windstrahlen herauskommen. Und ich denke, das passt gut zu dem heutigen Predigttext. Denn da habe ich auch 5 Aufgaben des Heiligen Geistes gefunden, die Jesus beschreibt. 5 Aufgaben, die zugleich Gaben für uns sind. Hören wir die Worte Jesu aus seinen Abschiedsreden im Johannes 16. Für die Jünger damals, davon bin ich überzeugt, sicher genauso schwer zu verstehen wie für uns. Und ich habe Ihnen deswegen heute einmal den Predigttext mitgegeben, mit abgedruckt, damit Sie es ein wenig verfolgen können. Ich warne Sie zuvor, es ist wirklich nicht ganz einfach, was Jesus da sagt. Aber wir werden da einiges darin entdecken. Wir erheben uns vor dem heiligen Wort Gottes. Jesus spricht: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Wir nehmen Platz. Fünf Aufgaben, fünf Gaben des Heiligen Geistes. Das erste möchte ich einmal so überschreiben: Nicht von allen guten Geistern verlassen, wenn der Tröster kommt. Oder etwas kürzer: Nicht von allen guten Geistern verlassen, wenn der Tröster kommt. Er tröstet, er steht uns bei. Nun, der Anfang dieser Worte Jesu klingt eigentlich nicht nach Begeisterung. Jesus redet von Abschied, von Trauer. Und ich frage mich, wie kann man sich freuen? Ja, wie kann man begeistert sein, wenn jemand weggeht? Also da muss man doch wirklich von allen guten Geistern verlassen sein. Wie man so sagt, Freude beim Abschied, das trifft doch höchstens auf einen unliebsamen Verwandtenbesuch zu. Da kommt Tante Margot zu Besuch und der kleine Micha fragt: Sag mal, Tante, wie lange bleibst du denn diesmal bei uns? Och, ich bleibe so lange, bis ich euch auf den Wecker gehe, sagt Micha. Was, so kurz nur? Das ist ein Abschied, naja, der fällt nicht schwer. Aber wenn man jemanden wirklich liebt, dann ist doch ein Abschied immer mit Trauer verbunden. So auch bei den Jüngern. Jesus hatte ihnen mehrfach gesagt, dass er von ihnen geht. Anfangs haben sie noch nachgefragt: Herr, wohin gehst du? Wie können wir den Weg wissen? So Thomas etwa nur zwei Kapitel vorher. Aber Jesus hat es ihnen erklärt und nun wissen sie es. Jesus geht zu seinem Vater und das macht sie traurig. Und was mir auffällt, Jesus mutet uns manchmal auch Trauer und Traurigkeit zu. Ja, als Christen dürfen wir auch traurig sein. Jesus war gerade mal Mitte 30, als er von seinem irdischen Leben hier auf der Erde weggegangen ist, von seinen Freunden, von seinen Jüngern. Viel zu früh nach menschlichem Ermessen. Sein Weggang hätte doch noch Zeit gehabt. So ist es menschlich gedacht und so denken wir manchmal auch, wenn ein Mensch von uns geht. Viel zu früh. Und dann ist unser Herz mit Trauer erfüllt. Wir kennen Gottes Gedanken nicht und können Gott nicht verstehen. Aber hier liegt jetzt ein großer Trost, wenn Jesus sagt: Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ich empfehle Ihnen immer mal, das Blatt zur Hand zu nehmen, denn heute werden wir wirklich am Bibeltext ein wenig arbeiten und hier Vers für Vers Entdeckungen machen. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das müssen wir uns einmal klar machen. Gott meint es gut mit uns, selbst wenn er uns manchmal Trauer zumutet. Das ist schwer zu verstehen. Warum ist es gut für die Jünger, dass Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen bleibt? Weil er ein großes Abschiedsgeschenk bereithält, überreicht. Er macht ihnen klar, dass sie eben nicht verlassen sind. Schon gar nicht von allen guten Geistern. Er sendet ihnen den Heiligen Geist und den nennt er Tröster. So übersetzt es zumindest Luther. Eigentlich steht da Parakletos und das heißt wörtlich der Herbeigerufene, man könnte sagen der Beistand. Und das ist eigentlich noch viel mehr als Tröster. Trösten, das kann man auch schnell so verstehen als vertrösten. So wichtig das Trösten ist, aber der Heilige Geist macht noch mehr als Trösten. Er steht uns bei, er steht ganz nahe bei uns, das heißt es doch. Er lässt sich herbeirufen. Und unzählige Menschen haben das erlebt, dass sie sich auch in großer Not eben nicht verlassen fühlten, sondern sich verlassen konnten auf ihn, auf den Geist Gottes. Und sie spürten, wie sie getröstet wurden, ermutigt, gestärkt, getragen. Auf ganz unterschiedliche Weise macht Gott das. Oft durch andere Menschen. Freunde, die dann, wenn alles zerbricht, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, die dann zu einem stehen. Ja, das ist auch eine Art des Beistandes. Und wenn wir Jesus haben, dann ist sein Geist in unserem Herzen. Und das gilt auch heute noch. Das also die erste wichtige Aufgabe. Er tröstet, steht uns bei. Nun, die zweite Aufgabe des Heiligen Geistes, die möchte ich so überschreiben, da scheiden sich die Geister, wenn er die Augen auftut, wenn er uns die Augen auftut. Er öffnet uns die Augen. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Und das ist nicht leicht zu verstehen. Und das ist auch nicht bequem, was wir da lesen. Und ganz ehrlich gesagt, da scheiden sich die Geister. Denn da ist von Sünde die Rede, von Gerechtigkeit und von Gericht. Gerechtigkeit, na gut, das mag man vielleicht noch ganz gerne hören, aber Sünde und Gericht, solche Themen, die passen doch nicht in unsere Zeit. Solche Themen werden auch geflissentlich auf Kirchentagen ausgelassen. Denn damit kann man die Massen nicht begeistern. Und Jesus, er erklärt nun diese drei Begriffe, die der Heilige Geist uns immer wieder ins Bewusstsein ruft, wenn man ihn denn lässt. Sünde. Sünde wird hier so kompakt erklärt, auf den Punkt gebracht. Das ist staunenswert. Das findet man in keinem theologischen Wörterbuch so. Theologen, die können fette Wälzer schreiben über Sünde. Jesus kann es mit einem Satz erklären. Da redet der Volksmund von fetten Sahnetortenstücken als Sünde oder vom Verkehrssünder. Aber es geht hier nicht um irgendwelche moralischen Dinge, sondern Jesus definiert in einem Satz, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Hier geht es nicht um mal Lügen, mal Stehlen oder vielleicht sogar Schlimmeres. Nein, denn da kann man sich schnell auf die Schulter klopfen und sagen, ach Mensch, so schlimm bin ich gar nicht. Wenn ich mal die anderen sehe, meine Güte, die sündigen ja viel mehr als ich. Nee, das denkt man oft so, denkt jeder von uns. Es gibt doch viel schlimmere Sünder. Aber, liebe Gemeinde, das ist Quatsch. Sondern das ist die eigentliche Sünde, dass man nicht an Jesus glaubt. Selber sein Leben leben, ohne nach Jesus zu fragen. Man meint, man braucht Gott nicht, man schafft das schon alleine, man ist fröhlich und glücklich und lebt sein Leben so vor sich hin. Was für eine Selbsttäuschung. Wir brauchen Jesus und nicht an ihn zu glauben, das ist die Sünde, die der Heilige Geist uns zeigt. Da kommen wir nicht von alleine drauf. Das kann nur Gottes Geist uns zeigen. Genauso mit dem Begriff Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, da sagt Jesus, das ist Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Da stutzt man doch. Wie bitte was? Gerechtigkeit, das ist doch eigentlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Oder dass die Hungernden auf der Welt satt werden. Ja, natürlich, das ist auch Gerechtigkeit. Das ist unsere irdische Gerechtigkeit und wir tun gut daran, uns dafür einzusetzen und dafür zu kämpfen. Aber Jesus spricht hier noch von einer anderen Gerechtigkeit, von einer himmlischen, einer geistlichen Gerechtigkeit. Und dazu müssen wir das Wort erstmal begreifen. Wenn in der Bibel von Gerechtigkeit die Rede ist, dann meint das Heil. Dann meint das die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, die er uns zuspricht. Heil, das Jesus erwirkt. Und wie ist das jetzt zu verstehen, dass Jesus zum Vater geht? Das ist die Gerechtigkeit? Versteht man doch nur Bahnhof. Dazu müssen wir Folgendes wissen. Der Tod am Kreuz, am Holz, am Pfahl, galt für die Juden als ein Zeichen dafür, dass ein Mensch von Gott verflucht ist und dass er die größte Ungerechtigkeit in seinem Leben bewirkt hat. Und Paulus erinnert daran in Galater 3, da sagt er, Christus wurde zum Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So mussten die Menschen damals das wahrgenommen haben. Und dann kommt die Auferstehung. Und dann kommt die Himmelfahrt Jesu, dass er zum Vater geht, dass er vom Vater auferweckt und angenommen ist. Und damit wird deutlich, nein, Jesus ist nicht der Verfluchte, sondern im Gegenteil. Jesus hat das Heil gewirkt, hat die Gerechtigkeit für die Welt gebracht, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er hat uns gerecht gemacht. Und das wird erst dadurch deutlich, dass er eben zum Vater geht und der Vater sich zu ihm bekennt. Denn durch Auferstehung und Himmelfahrt wird besiegelt, Jesus gehört zu Gott. Ja, er ist Gott. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Damit wird also deutlich, der da gestorben ist, ist nicht irgendein religiöser Spinner. Das ist nicht ein Wrack der Religionsgeschichte, ein von Gott und Menschen Verfluchter, sondern das Heil der Welt. Und auch das, liebe Freunde, da kommt man nicht von alleine drauf. Das können sich Menschen auch nicht einfach ausdenken. Das kann nur der Heilige Geist zeigen. Und deswegen ist das eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, dass er uns dafür die Augen öffnet. Und er öffnet uns die Augen für das Dritte, für das Gericht. Und hier geht es Jesus nicht um das Endgericht, sondern um das, was menschliche Erkenntnis niemals erkennen und beurteilen, begreifen könnte. Nämlich der Fürst dieser Welt ist gerichtet. So steht es hier, Vers 11. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, der Satan, ist bereits gerichtet. Ja, da kommt man doch von alleine nicht drauf. Denn was wir sehen, ist das Gegenteil. Wir sehen, wie der Teufel noch seine Triumphe einfährt. Etwa wie dieser Wahnsinnige da in Libyen, der Gaddafi, soll man sagen, vom Teufel besessen. Wie er in der höchsten Perversion an seine grausam wütenden Söldner kiloweise Viagra-Pillen verteilt, damit sie massenweise Frauen und Mädchen vergewaltigen können. Das ist doch schlimm. Wie kann man da sagen, der Fürst dieser Welt ist gerichtet? Und es trifft doch zu. Das kann uns aber auch nur der Geist Gottes zeigen. Durch Jesu Auferstehung ist der Teufel besiegt. Und alles, was jetzt noch geschieht auf dieser Welt, an Bösem, an Teuflischem, das sind Rückzugsgefechte eines geschlagenen Feindes. Das zeigt uns der Heilige Geist. Das Urteil über den Teufel ist gesprochen, er hat verloren. Und dass der Heilige Geist uns dafür die Augen öffnet, das kann uns trösten. Es kann uns ruhig machen, denn wir wissen, nicht der Teufel hat das letzte Wort, Gott. Die dritte Aufgabe, die dritte Gabe des Heiligen Geistes. Ich möchte sie so überschreiben: nicht dem Zeitgeist folgen, wenn er in alle Wahrheit leitet. Er leitet uns. Dass er uns leitet in alle Wahrheit, wie es hier heißt, Vers 13. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Nun, Wahrheit ist hier kein philosophischer Begriff. Was ist Wahrheit? Nein, in der Bibel ist der Begriff Wahrheit geprägt vom hebräischen Denken. Und im Alten Testament ist das Wort für Wahrheit, Emunah, ganz eng verbunden mit dem Wort für Glauben. Wahrheit und Glauben gehören zusammen. Wahrheit heißt in der Bibel etwas Verlässliches, etwas, was Bestand hat, etwas, was hält, worauf man sich verlassen kann. Wahrheit ist ein Beziehungsbegriff, kein philosophischer Begriff, kein intellektueller Begriff. Dahin wird mich der Heilige Geist leiten und führen, in die Beziehung zu Jesus. Und das ist Wahrheit, das hat Verlässlichkeit. Und die Beziehung zu Jesus, das ist beileibe nicht der Zeitgeist. Liebe Gemeinde, wenn die Kirche meint, dem Zeitgeist folgen zu müssen, und wenn sie Zeitgeistpolitik macht, dann ist sie auf dem Holzweg. Da gibt es unzählige Beispiele, wie man sich anbiedert an gängige Mehrheitsmeinungen. Nur ein Beispiel: wenn jetzt das neue Pfarrerdienstrecht, was für alle Pastoren in der ganzen EKD gelten soll und in den einzelnen Landeskirchen der Reihe nach verabschiedet werden soll, wenn das etwa vorsieht, dass homosexuelle Pastoren zusammen mit ihrem Partner im Pfarrhaus leben, dann mag das dem Zeitgeist entsprechen, aber es entspricht nicht dem Willen Gottes, wie er in der Bibel bezeugt ist. Gegen den Zeitgeist zu schwimmen, das fällt manchmal schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Jemand hat mal gesagt, wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, der ist auch sehr schnell verwitwet. Denn der Zeitgeist wechselt. Der vergeht. Der Heilige Geist, der bleibt. Der Heilige Geist hat ganz andere Prioritäten. Er will uns in die Wahrheit leiten, in eine verlässliche Beziehung zu Jesus. Und er will uns auch im Alltag leiten. Im Alltag zu unzähligen kleinen und großen Entscheidungen. Und manchmal auch auf wunderbare Weise. Wie meine Frau das mal erlebt hat, als sie in Tübingen als Studentin mal mitten in der Nacht aufgewacht ist. Sie hatte geträumt, einen furchtbaren Traum, wie sie am Grab ihrer Mutter stand. Und plötzlich spürte sie in sich, und das war die Leitung durch den Heiligen Geist, sie spürte in sich den ganz starken Drang, für ihre Mutter zu beten. Was sich hinterher herausstellte, genau in dieser Nacht war ihre Mutter mit einer schweren Herzattacke ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und sie wurde gerettet. So kann der Heilige Geist auch leiten. Und schließlich noch die letzten beiden Punkte. Die sind etwas kürzer und sie gehören auch eng zusammen. Er verherrlicht Jesus. Ich möchte das so überschreiben: begeistert von Jesus, wenn der Heilige Geist Jesus verherrlicht. Jesus sagt über eine ganz wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes: er wird mich verherrlichen, Vers 14. Man könnte es so sagen, der Heilige Geist ist begeistert von Jesus und noch viel mehr, er ist begeisternd. Er begeistert uns von Jesus. Lassen wir uns davon anstecken. Ich staune manchmal, wie begeistert Menschen von Menschen sein können. Jugendliche etwa, die ihre Stars haben, ihre Idole, Fußballstars, Popstars, Filmstars. Und dann werden die angehimmelt und die Zimmer werden voll mit Postern tapeziert. Ich erinnere mich, wie ich damals so begeistert war von Lex Barker und Pierre Brice, Old Shatterhand und Winnetou, bis ich dann mal gelesen habe, dass der Held meiner Kindheitsträume, Lex Barker, ja, in seinem Leben überhaupt nicht klarkam. 5-mal verheiratet, vom Alkoholismus gezeichnet, 1973 in jungen Jahren in New York einfach auf offener Straße zusammengebrochen. Und die Erwachsenen, was begeistert die Erwachsenen, auch Menschen? Wie begeistert waren doch alle von ihm, dem Dr. Karl Theodor zu Guttenberg. Und heute ist er abgeschrieben, wenn man es mal ein bisschen böse sagt. Warum sind wir eigentlich so wenig begeistert von Jesus? Für ihn lohnt sich doch alle Begeisterung, denn er ist auch nach 2000 Jahren noch nicht abgeschrieben. Er ist lebendig und der Grund, warum wir hier überhaupt Gottesdienst feiern, den Geburtstag der Kirche, Pfingsten. Er ist der Grund, warum die ganze Weltgeschichte sich auf ihn bezieht, vor Christi Geburt, nach Christi Geburt. Er ist der Grund, warum es bis an die Enden der Erde Jünger Jesu gibt. Warum sind wir so wenig begeistert davon? Diese Begeisterung für Jesus, die kann uns der Heilige Geist schenken, der uns gegeben ist. Und als Christen sind wir alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum merkt man so wenig im Leben davon? Ein großer Evangelist hat das sich auch mal gefragt und wurde von anderen gefragt. Herr Moody, so hieß der Moody. Herr Moody, Sie haben doch den Heiligen Geist. Und dann sagt er, ja, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, aber ich habe ein Leck. Und da läuft es immer wieder raus. Diese Lecks, die müssen wir stopfen, unsere Beziehung pflegen und den Heiligen Geist immer wieder neu bitten, dass er uns erfüllt. Und dann kann er auch das Letzte tun. Er verbindet uns mit Jesus. Das möchte ich so beschreiben. Wissen, wes Geistes Kind du bist. Wenn der Heilige Geist uns mit Jesus verbindet. Wie heißt es hier? Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Euch weitergeben, könnte man auch sagen. Also der Heilige Geist nimmt von Jesus und gibt weiter. Das ist das, was uns mit Jesus verbindet. Was unseren Glauben festmacht, auch froh macht, auch getrost macht, auch in Schwierigkeiten. Er verbindet mit Jesus. Wenn wir nochmal dieses Bild sehen, dieser Wind, Atem Gottes, wird er genannt. Respiro di Dio, der Atem Gottes. Ich denke, man könnte den Heiligen Geist auch bezeichnen als der Atem Christi. Denken wir an die Erschaffung des Menschen. Gott blies ihm seinen lebendigen Odem ein. Und so wurde er eine lebendige Seele. Und genau das geschieht an Pfingsten in anderer Weise. Da bläst er uns den Atem Christi ein. Das ist der Heilige Geist. Und so werden wir lebendige Christen. Amen.